السلام عليكم ورحمة الله.
In der letzten Freitagsansprache habe ich über die Wichtigkeit von den Gebeten und über die Verrichtung der Gebete gesprochen. Ich habe viele persönliche Briefe erhalten, dass man sich nun dahingehend aufmerksam macht, und man war sehr besorgt über die Schwächen, und die Menschen waren auch beschämt über ihre Schwächen. Auch die Jamaati Nizam und Zelit-Tanzims haben geschrieben, dass es in dieser Sache Schwächen gibt, und wir uns nun darum kümmern werden und es verschiedene Programme dafür gibt. Und inshallah, dass wir in Zukunft versuchen werden, unsere Schwächen zu beseitigen. Möge Allah allen die Kraft dazu geben, und mögen unsere Moscheen in Wahrheit voll sein mit Betenden. Aber die Organisatoren sollten immer wissen, dass die guten Ergebnisse jeder Arbeit dann kommen, wenn man standhaft ist. Und Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit ist sehr wichtig. Zu Beginn sind die meisten von uns solche, dass wir voller Enthusiasmus und Eifer anfangen zu arbeiten, aber nach einiger Zeit schwach werden und Schwäche uns überkommt. Das liegt auch in der menschlichen Natur. In den Individuen kann es zu Schwäche kommen. Das sorgt nicht für solche gefährlichen Ergebnisse, auch wenn es eine besorgniserregende Situation ist. Aber wenn das Nizam schwach wird, das ist etwas sehr Gefährliches. Wenn die Mitglieder der Jamaat, diejenigen, die die Mitglieder der Jamaat darauf aufmerksam machen müssen, wenn diese schwach werden oder in ihrer Arbeit uninteressiert sind, dann wird es schwer, die Menschen zu reformieren. Gemäß dieser natürlichen Veranlagung ist es wichtig zu reformieren, und sowohl die Zelit-Tanzims als auch das Nizam der Jamaat sollten ihre Arbeit und vor allem jener Arbeit, die Allah als Sinn unseres Lebens bezeichnet hat. Dafür sollten wir ein solches Programm an den Tag legen, dass wir mit der Zeit nicht schwach werden, sondern jeder unserer Tag in Richtung Fortschritte geht. Unsere Fortschritte im Gebet sind es, die uns zum Erfolg führen werden. Das ist eine sehr wichtige Sache und ein sehr wichtiger Punkt. Das gesamte Nizam sollte in dieser Hinsicht sehr stark werden und interessiert werden. Die Lajna-e-Maila sollte in dieser Hinsicht ihre Aufgabe tun. Die Gebete der Kinder sollten überwacht werden. Und ihnen sollte die Gewohnheit zu beten eingehaucht werden. Und die Männer und die Jugendlichen sollten in die Moscheen gehen. Und dafür sollte ununterbrochen gearbeitet werden und aufmerksam gemacht werden. Das ist auch die Aufgabe der Frauen, dass sie darauf aufmerksam machen. Wenn die Frauen diese Rolle spielen, dann kann eine große Veränderung kommen. Genauso möchte ich hier auch solche Menschen reformieren, es gibt Menschen, die sagen, dass wir nicht nach unseren Gebeten gefragt werden sollen, weil sie meinen, das ist eine Sache zwischen uns und Gott, eine persönliche Angelegenheit. Viele Frauen beschweren sich, dass wenn wir unsere Männer darauf aufmerksam machen, dann streiten die sich. Solchen Menschen sage ich, dass dies sicherlich eine Sache zwischen Gott und dem Menschen ist, aber aufmerksam zu machen und zu fragen, ist die Aufgabe des Nizam-e-Jamaat. Genauso ist es auch die Aufgabe der Ehefrauen, dies zu tun. Sondern es ist vielmehr eine Pflicht, dass sie das tun. Wenn es nur ausreichen würde, dass es unserer eigenen, unserem eigenen Interesse und unserem eigenen Willen entspricht, ob wir beten oder nicht, und dass wir morgens nicht aufstehen können und deswegen wir nicht geweckt werden wollen, wenn das eine Willenssache wäre, die Sache des eigenen Willens wäre, dann hätte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht dem Mann und der Frau gesagt, dass derjenige, der zuerst für das Gebet aufsteht, den anderen wecken soll. Und wenn der andere nicht wach wird, dass man mit Wasser auf das Gesicht spritzen soll. Und an einigen Stellen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit gewisser Härte auch dies gesagt. Ich hatte auch einige Ahadis, einige Überlieferungen genannt. Es ist also falsch zu denken, dass wir frei wären in dieser Sache und dass das eine Sache zwischen uns und Gott wäre. Das Nizam, mit dem wir uns verbinden und verbunden haben, wenn dieses seine Jamaat überprüft und dahingehend auch fragt, ob man betet oder nicht, dann sollte man nicht wütend werden und mit Wut und Zorn antworten, sondern kooperieren. Wenn der Mensch selbst betet und die anderen aufmerksam macht und sagt, dass ich bete, bei Jamaat bete, dann ist das nicht gut. Wenn man voller Stolz sagt, ich bin jemand, der betet und ihr nicht. In der Tat ist das Gebet wichtig, dass man jedem die Wichtigkeit des Gebets aufmerksam macht und dass man Allah und seinen Propheten, den Geboten Allahs und seines Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, folgt. Und jeder sollte dies versuchen. Nach dieser Aufmerksamkeit möchte ich in Bezug auf die Gebete einige Dinge sagen, einige Aussagen des verheißenen Messias, die im Allgemeinen die Fiqh-Angelegenheiten betreffen, also die islamischen Rechtsangelegenheiten, auf die der verheißene Messias, mein Nachmittag, aufmerksam gemacht hat. Viele Menschen fragen auch danach, deswegen ist es wichtig, dass man darüber spricht. Durch die Segnungen Gottes hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat Mitglieder, die aus verschiedenen, auch muslimischen Gruppierungen gekommen sind. Viele Dinge, die sie vorher taten und die Ahmadiyya Muslim Jamaat denen anders folgt, weil der verheißene Messias, der Shatu As-Salam, uns die Dinge gesagt hat, die wir tun sollen. Und wenn wir den verheißenen Messias als Richter und Gebieter dieser Zeit anerkannt haben, dann ist das, was er gesagt hat, für uns wichtig zu befolgen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist derjenige, auf den diese Dinge zurückgehen und auf seine Gefährten. Eine solcher Angelegenheiten ist das Rafa Yadain, also das Erheben der Hände. Wenn man das Takbir Allahu Akbar sagt und eine Bewegung macht, dann gibt es Menschen, die die Hand erheben bis zu den Ohren. Das sind kleine Sachen, die innerhalb der Muslime Gruppierungen geschaffen haben. Nicht nur dies, sondern zu Streit und zu Edikten Kafir zu sein geführt haben. Wenn ein Mensch einer anderen Gruppierung das Janaza verrichtet, dann sagen die Molvis, dass seine Ehe kaputt gegangen ist und die Gar kaputt gegangen ist. Das ist nicht eine Sache von alten Zeiten, sondern auch heutzutage passiert genau dies. In den vergangenen Tagen in Indien haben die Menschen einer Gruppierung gegen ein Janaza eines Menschen verrichtet von einer anderen Gruppierung und es kam eine Fatwa, dass ihre Ehe kaputt gegangen ist und alle Nikahs wurden noch einmal verlesen vom Molvi. Und das ist ein Witz und eine Sache der Fitna, wie die Religion ausgeübt wird. Der verheißene Messias, der gekommen war, um alle Streitereien zu beseitigen, hat gesagt, er ist der Hakam und Adal, also der Richter und Gebieter dieser Zeit, und mir sollt ihr folgen. Und er hat uns die Lösungen dazu gegeben. Die kleinen Unterschiede, die es gab, hat er auch als erlaubt bezeichnet, dass man beides tun kann, wenn es Kleinigkeiten sind. Beispielsweise über das Erheben der Hände, sagte der verheißene Messias, sallallahu alaihi wa sallam, es schadet nicht, ob das jemand tut oder nicht tut. In den Ahadis gibt es beide Varianten und die Wahhabis und Sunniten tun dies auch. Denn sie machen eine Gruppe macht erhebt die Hände, die andere nicht. Es scheint, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einmal das getan hat und später das nicht getan hat und davon abgelassen hat. Das heißt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht wiederholt getan. Und einige Menschen glauben daran, man braucht sich darüber also nicht zu streiten. Aber der verheißene Messias sallallahu alaihi wa sallam hat jene Praxis weitergeführt, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wiederholt weitergeführt hat. Darüber gibt es auch eine Überlieferung. Hazrat Sahib Sadam Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt, Hafiz Nur Muhammad Sahib aus Faisullah Chak fragte mich, einmal fragten wir den verheißenen Messias sallallahu alaihi wa sallam, dass die Sura Fatiha und das Erheben der Hände und Amin, was sagen Sie dazu? Er sagte, es ist aus den Ahadith bekannt, dass man beides machen kann. Und der erste Kalif sagt, dass über die das Rezitieren der Surat al-Fatiha hinter dem Imam sollte man beten, das hat der Faisal bis jetzt auch gesagt, aber das Erheben der Hände und das laute Amin rufen, dazu hat der Faisal bis jetzt das nicht gesagt, denn wenn der Faisal bis jetzt dies als Pflicht erachtet hätte, dann hätte er dies auch selbst getan. Aber der Faisal bis jetzt tat dies nicht für gewöhnlich, im Allgemeinen tat er dies nicht. Und er schreibt, als Hafiz Sahib den Faisal Messias fragte, hat der Faisal Messias Islam darauf geantwortet, auf die erste, in Bezug auf das erste, was gefragt wurde, nämlich Surat al-Fatiha. Gott weiß besser. Dann gibt es eine Überlieferung. Dass man das die Sura Fatiha rezitieren sollte hinter dem Imam und nicht den Rest. Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, dass Abdullah Sanuri Sahib sagte, dass zu Beginn dass die Hände erhob und Amin bil Jahr Amin laut sagte. Und nachdem ich den Faisal Messias al-Islam getroffen hatte, tat ich dies weiterhin. Nach einer gewissen Zeit, als ich hinter ihm betete, hinter dem Faisal Messias al-Islam betete, lächelte der Faisal Messias al-Islam und sagte, Abdullah, jetzt haben Sie doch sehr stark dieser Sunna gefolgt. Und er meinte das Rafayaden, also das Erheben der Hände bei jedem Allahu Akbar. Abdullah Sahib sagt, seit diesem Tag habe ich das Erheben der Hände weggelassen. Selbst das laute Amin-Rufen habe ich weggelassen. Und mir Abdullah Sahib sagt, dass ich niemals den Faisal Messias al-Islam gehört habe, gesehen habe, dass er die Hände erhob oder Amin laut sagte, noch, dass er Bismillah ar-Rahman ar-Rahim laut rezitierte. Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, ich möchte dazu sagen, dass der Faisal Messias al-Islam genauso agierte, wie Abdullah Sahib hier berichtet hat. Aber unter uns Ahmadis, in der Zeit des Faisal Messias, sowohl in der Zeit des Faisal Messias al-Islam als auch danach und auch heute ist diese Praxis gängig, dass wir uns nicht streiten darüber. Es gibt Menschen, die Amin laut rufen. Es gibt Menschen, die nicht laut rufen. Es gibt Menschen, die die Hände erheben, die meisten nicht. Und heutzutage erhebt kaum einer die Hände, außer einige ganz Neuen, die gewohnt sind, dies zu tun. Auch sie unterlassen das langsam. Dann sagt er weiter, einige sagen Bismillah laut, die meisten nicht. Und der verheißene Messias, der Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, all dies hat der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam getan. Aber das, was der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wiederholt und immer wieder getan hat, ist das, was der Faisal Messias al-Islam tat. Dann gibt es die Frage, wie man die Hände im Namaz, im Gebet übereinander halten soll und wo diese Hände gehalten werden sollen. Hazrat Sahib Zayed Ahmad Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass Maulvi Sayyid Muhammad Sarwashah Sahib einmal mir berichtete, dass einmal zum ersten Kalifen ein Brief kam. Es gab Menschen, die die Hand unter dem Bauchnabel hielten, andere, die ganz weit oben hielten. Und der erste Kalif erhielt einen Brief dazu, wie man, wenn man zum Gebet steht, die Hände halten soll. Und Und der Brief kam und dort stand, gibt es ein Sahih Hadith, ein authentisches Hadith, dass man die Hände über den Bauchnabel halten soll. Maulvi Sahib legte diesen Brief dem Fais Messias al-Islam vor und sagte, dass die Ahadith, die es dazu gibt, sind nicht zweifelsfrei. Es gibt Menschen, die sie als richtig und andere, die sie als falsch erachten. Der Fais Messias al-Islam sagte, Maulvi Sahib, suchen Sie, Sie werden sicherlich finden. Denn der Fais Messias al-Islam sagte, obwohl alle zu Beginn Hanafi waren, wollte ich nie die Hände unter dem Bauchnabel halten. Das habe ich nie gemocht, dass man weit unten die Hände bindet, sondern immer über dem Bauchnabel. Und wir haben oft gesehen, der Verheißene Messias Islam sagte, wir haben oft gesehen, dass das, was ich auf natürliche Weise tue, dass man dies in der Regel auch im Hadith wiederfindet. Der Verheißene Messias Islam sagt, ich habe dies wiederholt gesehen. Egal, ob man davor dies wusste oder nicht. Er sagte zum ersten Kalifen, suchen Sie, Sie werden sicherlich etwas finden. Denn ich neige auf natürliche Weise zu dieser Sache und oft findet man das Hadith dazu. Maulvi Sarwar Shah Sahib sagt, dass Maulvi Sahib, Maulvi Nuruddin Sahib, ungefähr nicht einmal eine halbe Stunde war vergangen, dass er voller Freude mit einem Buch kam und dem Verheißenen Messias Islam sagte, Hazur, ich habe das Hadith gefunden. Und das Hadith ist genauso, dass Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar beide diesem gefolgt haben und deswegen gibt es keinen Zweifel darin. Es gibt keine Debatten darüber. Und er sagte, das ist eine Segnung gemäß der Aussage des Verheißenen Messias al-Islam, nämlich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte die meiste Zeit die Hände über dem Bauchnabel zu halten. Hazrat Haji Ghulam Ahmad Sahib sagt, dass ein Mensch fragte, wo man die Hände binden soll. Es gibt Menschen, die auf Feinheiten achten und auf sich streiten. Auf der einen Seite hat der Verheißene Messias al-Islam gesagt, ihr könnt sucht, ihr werdet es finden, weil ich auf natürliche Weise dies tue. Auf der anderen Seite fragte ein anderer etwas, genau diese stellte diese Frage und der Verheißene Messias al-Islam wollte ihn reformieren und antwortete, auch die oberflächlichen Werte sind natürlich wichtig, aber das Wichtigere im Gebet sollte Gott gewidmet sein. Die Aufmerksamkeit sollte Gott gewidmet sein. Eure Aufmerksamkeit. Das ist das Wichtigere. Das ist die Essenz des Gebets. Dann gibt es die Frage über beim At-Tahiyyat, ob man den Zeigefinger erheben sollte und warum man diesen Zeigefinger erhebt. Der Verheißene Messias al-Islam antwortete, die Menschen pflegten in der Zeit, der vorislamischen Zeit, diesen Finger für eine Beschimpfung zu nutzen. Deswegen wird das auch als Schimpffinger bezeichnet. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reformierte die Menschen und sagte, du sollst diesen Finger erheben, ihr sollt diesen Finger erheben, um die Einheit Gottes zu bezeugen. Das ist ein falscher Name, den ihr diesem Finger gegeben habt. Das ist nicht ein Finger, um zu beschimpfen, sondern das ist ein Finger, um die Einheit Gottes zu geloben. Und die Araber, sagte Verheißene Messias al-Islam, pflegten fünfmal am Tag zu trinken und deswegen gab es das fünfmalige Gebet. In der Niederwerfung und in der Verbeugung wurde die Frage gestellt, ob man dort Gebete aus dem Heiligen Koran verrichten, rezitieren kann. Maulvi Abdul Qadir Sahib fragte, ob man im Ruku, also in der Verbeugung und im Sajda, in der Niederwerfung, koranische Gebete rezitieren kann. Der Verheißene Messias al-Islam sagte, im Sajda und Ruku, das ist ein Zustand der Demut, ein Zustand der großen Demut. Und das Wort Gottes benötigt eine Erhabenheit und Majestät. Außer wenn es gibt in den Überlieferungen keine Beweise dafür, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Ruku oder Sajda Koran rezitierte oder koranische Gebete rezitierte. Also Sahib Sadam ist aber Schiede mit Sahib. Sagt dazu, dass Mir Kherdin Sahib mir schrieb, dass einmal der verheißene Messias salam, sagte, du sollst im Gebet viel beten, im Namaz viel beten. Und zwar in deiner eigenen Sprache sollst du viel beten. Aber das, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sprechen pflegte, auch das solltet ihr in den gleichen Worten rezitieren. Zum Beispiel im Ruku, Subhana Rabbi al-Azim. Und in der Sajda, Subhana Rabbi al-A'la. Danach sollt ihr in eurer eigenen Sprache beten. Dann sagte Faisal Messias, in der Verbeugung und in der Niederkniung, in der im Sajda und im Ruku sollt ihr nicht den Heiligen Koran rezitieren, denn das ist das Wort Gottes und ist erhaben und Ruku und Sajda ist ein Zustand der Demut. Deswegen sollt ihr den Respekt gegenüber dem Heiligen Koran beachten und das dort nicht verrichten. Einmal fragte jemand den zweiten Kalifen, warum es verboten ist, in der Sajda koranische Gebete zu rezitieren, obwohl man dort so sehr beten kann, demütig beten kann. Deswegen sollte man doch beten, damit es anerkannt wird. Also Muslim Maud sagte, ich habe immer daran geglaubt, dass man in der Sajda beten kann, Koran beten kann, aber danach habe ich eine Referenz des verheißenen Messias al-Islam gefunden, in der er es verbat, dies zu tun, und dass es nicht gut ist, dies zu tun. Genauso in Musnad Ahmad gibt es ein Hadith, das dies belegt. Der zweite Kalif sagt, wenn ich das nicht gefunden hätte, auch diese Belege nicht gefunden hätte, trotzdem dein Beweis, denke ich nicht, dass es vernünftig ist, sagt der Muslim, dass die Niederwerfung eine Zeit der Demut ist, deswegen man erst recht den Heiligen Koran beten soll. Das ist kein Beweis dafür. Dann sagt Hazrat Muslim radiallahu anhu, Imam Malik glaubte daran, dass alles, was im Meer ist, erlaubt ist, halal ist. Und einmal kam eine Person zu ihm und sagte, dass es auch Schweine gibt im Meer. Kann man diese essen? Imam Malik sagte, alles, was im Meer schwimmt, ist erlaubt, außer das Schwein. Er fragte weiter. Er antwortete, ich kann nur das antworten, dass alles, was im Meer ist, ist erlaubt, aber Schwein ist verboten. Also Khalifa Sani sagte genau das. Im Sajda ist sicherlich ein Zustand der Demut, aber den Koran zu rezitieren dort in der Niederwerfung ist nicht erlaubt. Das Dua macht den Menschen demütig und der Koran erhebt den Menschen. Deswegen soll man den Koran nicht in der Sajda beten. Wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam dies getan haben und wir diesen Beleg haben, dann sollte man keineswegs dagegen agieren, auch wenn wir es nicht verstehen sollten. Wir werden dem folgen, dem Gebet folgen. Im Ruku, in der Verbeugung, es gibt Menschen, die im Ruku kommen und jeder weiß seit der Kindheit, dass man das Rakat, wenn man spät kommt und im Ruku in der Verbeugung teilnimmt, dann hat man diesen Durchlauf, muss man nicht wiederholen. Und es wurde diese Frage gestellt, ob das Rakat dadurch verrichtet wird, wenn man im Ruku kommt. Und der Faisal Messias Islam fragte einige Ulema dort, es gab verschiedene Meinungen von den Rechtsschulen. Letzten Endes entschied der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich glaube daran, dass ohne, wenn man hinter dem Imam betet oder individuell betet, in jeder Situation muss man die Suratul Fatiha rezitieren. Aber langsam und deutlich, damit auch diejenigen, die hinter ihm beten, dies hören und beten können. also wenn der Imam das vorliest. Oder der Imam soll so langsam beten, dass auch die hinter ihm Betenden mitkommen. Jedenfalls sollte man den Hinterherbetenden die Möglichkeit geben, sowohl zu hören als auch zu rezitieren. Es ist wichtig, die Surat al-Fatiha zu rezitieren, weil dies die Mutter des Buches ist. Aber jemand, der versucht, zum Gebet zu kommen, aber zum Ruku kommt, also zur Verbeugung, und nicht vorher kommen konnte, er muss nicht noch einmal beten, sondern dieses Rakat hat er geschafft, obwohl er das Surat al-Fatiha nicht rezitiert hat, weil im Hadith es heißt, dass derjenige, der das Ruku erreicht hat, dass er das Rakat verrichtet hat. Es gibt zwei Arten von Problemen. Zum einen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass ihr in dem Gebet die Surat al-Fatiha rezitieren sollt. Das ist die Mutter des Gebets und die Mutter des Buches. Und das ist das eigentliche Namaz. Aber wenn jemand versucht, das zu tun und auch sich beeilt, aber im Ruku erscheint, dann gibt es natürlich im Glauben auch eine Vereinfachung und keine Härte. Deswegen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann schafft er es und er muss seinen Gebetsdurchlauf nicht wiederholen, obwohl er die Surah Fatiha nicht rezitiert hat. Und mein Herz, sagt der Faisal Messias sallallahu alaihi wasallam, hat Allah so beschaffen, dass ich Unerlaubtes von Natur aus nicht tun kann. Und ich möchte dies nicht tun. Und es ist richtig und klar, dass jemand, der im Gebet drei Teile des Gebets erreicht hat und einen Teil nicht erreichen konnte, dann ist es okay und erlaubt. Und man kann diesem folgen, diesem Ausweg. Aber jemand, der von selbst bewusst sich nicht beeilt und spät kommt, er verrichtet kein richtiges Gebet, weil er bewusst zum Gebet spät kommt. Dann über die Surat al-Fatiha hat Hazrat Mirza Bashir Sahib gesagt, Maulvi Sher Ali Sahib sagte, dass der verheißene Messias al-Islam mit voller Härte sagte, dass ein Betender hinter dem Imam auch die Surat al-Fatiha beten sollte. Aber er sagte, dass ich nicht glaube und nicht sage, dass jemand, der die Surat al-Fatiha nicht rezitiert, dass sein Gebet verloren geht, weil es viele Besuchs und Freunde Gottes gab, die Surat al-Fatiha nicht hinter dem Imam rezitierten. Und ich denke nicht, dass ihre Gebete ungültig geworden sind. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, die Hanafis glauben, dass der Mitbetende leise, ohne etwas zu rezitieren, hinter dem Imam stehen soll. Und die Ahle Hadith sagen, dass der Mitbetende die Surat al-Fatiha beten sollte hinter dem Imam. Und der verheißene Messias al-Islam war in dieser Hinsicht, folgte den Ahle Hadith. Aber er sagte nicht wie die Ahle Hadith, dass jemand, der die Surat al-Fatiha nicht rezitiert, dass sein Gebet ungültig wird. Das sagte er nicht. Munshi Rustam Ali Sahib stellte einmal eine Frage und der verheißene Messias al-Islam antwortete ihm per Brief und sagte, dass das Gebet auch ohne Surat al-Fatiha gültig ist, aber es ist besser, dieses zu rezitieren hinter dem Imam. Wenn der Imam schnell betet, soll man ein, zwei Verse auf jeden Fall beten. Und die hinter ihm beten, können beten, wie viel sie schaffen hinter ihm. Aber die sollen nicht so laut mitrezitieren, dass die Stimme des Imams überstimmt wird. Und wenn ihr es nicht beten könnt, dann ist es ein Ausweg. Ihr sollt dem Imam folgen. Das Namaz wird akzeptiert werden, aber wird nicht gut sein, wenn ihr es nicht schafft. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, Mir Kherdin Sahib Sekwani sagte mir per Brief, dass er einmal über die Surat al-Fatiha hinter dem Imam eine Frage stellte, dem verheißenen Messias al-Islam, wie man das Surat al-Fatiha hinter dem Imam rezitieren soll. Der Vers, der Messias sagte, es ist besser, die Surat al-Fatiha hinter dem Imam zu rezitieren. Und er fragte, was ist, wenn wir das nicht beten? Der Vers, der Messias sagte, das Gebet wird zwar nicht ungültig, aber es ist besser, die Surat al-Fatiha zu rezitieren hinter dem Imam. Und wenn dies nicht der Fall wäre, es gibt sehr große heilige Menschen unter den Hanafiten, die das nicht rezitierten hinter dem Imam, trotzdem waren sie Heilige. Das Namaz wird zwar stattfinden, der Unterschied besteht nur in der Überlegenheit und in der Segnung, dass man rezitieren sollte. Und genauso verhält es sich mit dem Amin. Bir Sirajul Aksab sagt, dass Maulvi Abdul Karim Sahab Marhum sagte, dass einmal ein Mensch aus Sialkot oder Umgebung und wir ihm jeden Tag sagten, dass er die Surah Fatiha rezitieren sollte und wir gaben ihm alle Argumente, dass er dies tun soll, aber er folgte dem nicht und betete Alhamdulillah nicht hinter dem Imam, aber er betete mit uns. Einmal kam in Qadian, er kam ja nach Qadian zum verheißten Messias al-Islam und stellte Fragen. Der verheißte Messias al-Islam sagte, man sollte die Surat al-Fatiha hinter dem Imam beten. Er gab aber keinen Beweis, sondern sagte nur dies. Der Mann hörte dies und fing an, hinter dem Imam immer die Surat al-Fatiha zu beten und fragte und stellte keine Frage. Einmal fragte dem verheißten Messias al-Islam, wenn eine Person hinter dem Imam die Surat al-Fatiha nicht laut rezitiert oder nicht rezitiert, ob sein Gebet gültig ist oder nicht. Der verheißte Messias al-Islam sagt, man sollte nicht eine solche Frage stellen, ob das Gebet gültig ist oder nicht, sondern man sollte versuchen, man sollte fragen, ob man hinter dem Imam das, die Surat al-Fatiha rezitieren sollte oder nicht. Ich sage, man sollte auf jeden Fall rezitieren, die Surat al-Fatiha hinter dem Imam. Die Frage ist nicht, ob das Gebet gültig ist oder nicht, das weiß Gott besser. Die Hanafiten beten nicht und tausende Heilige gab es dort und beteten nicht die Surah Fatiha hinter dem Imam. Wie können Sie Auliyaullah, Freunde Gottes sein, wenn Ihr Gebet ungültig ist? Da wir mit Imam Azam zu tun haben und wir mit Imam Abu Hanifa und wir ihn sehr respektieren, kann ich nicht die Fatwa erlassen, dass das Gebet ungültig wird. Damals gab es nicht alle Ahadis, die zur Verfügung standen und dieses Geheimnis ist jetzt erst gelüftet worden. Deswegen kann er nichts dafür. Und jetzt ist dieses Problem gelöst worden. Wer jetzt nun dies nicht tut, es kann sein, dass sein Gebet nicht richtig akzeptiert wird. Wir sagen auf jeden Fall, dass man das Surah Fatiha hinter dem Imam beten sollte. Einmal fragte ich den verheißten Messias al-Islam, Hazur, wann sollte man Alhamd rezitieren? Der verheißte Messias al-Islam sagte, dort, wie ihr es schafft. Das heißt, wenn der Imam ruhig ist, sollt ihr dies auf jeden Fall rezitieren. Über die Reihenfolge der Gebete, es gibt Gebete, zum Beispiel Zuhr Asr und Maghrib Isha, die manchmal zusammengelegt werden. Und diejenigen, die später kommen, wissen nicht genau, welches Gebet läuft. Der zweite Kalif sagt, ich habe vom Vers Messias al-Islam gehört, dass wenn der Imam Namazi Asr verrichtet und ein Mensch später kommt und noch das Zuhr verrichten muss, oder wenn das Isha-Gebet stattfindet, aber einer kommt, der noch Maghrib verrichten muss, dann sollte er erst Zuhr alleine verrichten und dann das Asr mit dem Imam, oder erst Maghrib und dann das Isha mit dem Imam. Es gibt, wenn die Gebete zusammengelegt werden und ein Mensch kommt, hat der verheißte Messias al-Islam gesagt, genau dies gesagt, dass wenn er es weiß und erfährt, dass der Imam Asr verrichtet, dann sollte er erst Zuhr verrichten und dann mit dem Imam Asr verrichten. Und genauso, wenn er erfährt, dass der Imam Isha verrichtet, soll er erst Maghrib verrichten und dann mit dem Imam das Isha-Gebet. Aber falls er es nicht erfährt, welches Gebet gerade verrichtet wird, dann, falls er es nicht weiß, dann soll er mit der Jamaat beten. Dann wird sein Gebet genau das sein, was der Imam verrichtet hat. Dann kann er später sein verpasstes Gebet verrichten. Zum Beispiel, wenn Isha-Gebet verrichtet wird und ein Mensch in die Moschee kommt, der noch Maghrib beten muss. Und wenn er erfährt, dass dies das Isha-Gebet ist, dann soll er Maghrib verrichten und dann mit dem Imam das Isha. Aber wenn er es nicht erfährt, welches Gebet gerade verrichtet wird, dann soll er mit dem Imam einfach beten. Und in dieser Situation wird er das Isha gebetet haben und das Maghrib Namaz soll er später beten. Genauso verhält es sich mit Asr. Man sagte, nach Asr darf man noch nicht beten. Und wenn man nicht wusste und das Asr-Gebet verrichtet hat, kann man danach Sur verrichten. Der Feist der Messias sagte, das ist zwar richtig, dass man als Gesetz nach dem Asr kein Gebet verrichten kann, aber das heißt nicht, dass man zufällig, wenn man das verpasst hat, das Namaz-i-Zuhr, und dass man später das Namaz-i-Zuhr nicht verrichten soll, das ist falsch, sondern man muss das Namaz-i-Zuhr danach, nach dem Asr-Gebet verrichten, das ist erlaubt, und das sollte man tun, wenn man erfährt. Wenn man aber vorher weiß, dann sollte man das andersherum machen. Der Vers, also Muslim sagt, dass ich das selbst vom Vers Messias gehört habe, und zwar nicht einmal, sondern zweimal. Ich kann mich daran erinnern, dass der Vers Messias hierzu gefragt wurde, und er sagte, ich habe dies schon beantwortet, dass man die Reihenfolge der Gebete halten soll, einhalten soll, aber wenn jemand das nicht erfährt, welches Gebet der Imam verrichtet, ob es das Asr-Gebet ist oder Isha-Gebet ist, dann soll er einfach am Gebet des Imams teilnehmen und er wird das Gebet des Imams sozusagen verrichten und danach sein eigenes verpasstes Gebet nachholen. Der Verheißene Messias al-Islam pflegte, die Sunna zu Hause zu verrichten, sowohl davor als auch danach. Sheikh Yaqub Ali Sabir Fani schreibt, dass der Verheißene Messias al-Islam von Beginn an dies tat und das Fars in der Moschee mit der Gemeinschaft verrichtete, bis zuletzt. Wenn er aber nach dem Fars-Gebet sah, dass einige Menschen, die von hinten kamen, noch beten mussten und es keinen Weg gab, verrichtete er die Sunna in der Moschee manchmal. Oder wenn nach dem Gebet er noch in der Moschee verweilen wollte, blieb er in der Moschee und verrichtete die Sunna. Es war die Gewohnheit des Verheißenen Messias al-Islam. Einige Schüler dachten, dass die Sunna vielleicht nicht wichtig sind, weil sie den Verheißenen Messias al-Islam nie sahen, Sunna verrichten sahen. Und der erste Kalif, machte das und sagte, dass der Verheißene Messias al-Islam die Gewohnheit hatte, dass er nach dem Fars nach Hause ging. Und genauso tue ich das. Und einige Kinder haben die Gewohnheit und denken, dass sie nach dem Fars die Moschee verlassen können und nicht beten. Und ich glaube, sie beten die Sunna nicht. Auch heute habe ich gesehen, dass einige das tun. Sie sollten wissen, dass der Verheißene Messias al-Islam als erstes, wenn er nach Hause ging, die Sunna verrichtete. Genauso tue ich das. Und gibt es jemanden, der dazu bezeugt, fragte er, und Sahib Saddam Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, der im Dars war, stand auf und sagte laut und deutlich, das ist absolut richtig, dass Hazrat Sahib genau dies tat, dass er vor dem Besuch der Moschee immer die Sunna betete und dann in der Moschee die Fars betete und als er nach Hause kam, sofort wieder Sunna verrichtete und nach den Sunna-Gebeten weitere Aufgaben tat. Hazrat Sahib Saddam Mirza Bashir Ahmad Sahib gab genau dieses Zeugnis Und Mir Nasir Nawab Sahib gab dieses Zeugnis und Mir Mohammad Ishaq Sahib gab dieses Zeugnis. Und der Khadim des Weißen Messias Islam, Hafiz Hamad Ali Sahib, sagte genau dies und bezeugte dies. Es wurde die Frage gestellt, ob ein Imam als Beruf ein Imam sein darf oder nicht und bezahlt werden darf dafür oder nicht. Der Weiße Messias Islam sagte, diejenigen, die ein Imam sind, wenn man ihnen folgt, dann habe ich die Zweifel daran, denn sie haben das als Beruf angenommen und sie beten nicht fünfmal am Tag, sondern sie tun ihr Geschäft, als ob sie das Geschäft öffnen würden und dadurch sich am Leben halten. Deswegen denke ich, dass es gibt auch viele Anklagen, die in diesem Geschäft stattfinden und die Maulvi Sahiban kämpfen um ihr Recht, als ob das ein Job wäre. Das ist ein unerlaubtes Vorgehen. Es gibt große Streitereien, wer wo Imam sein will und so weiter. Und heute passiert dies genauso. Genauso diejenigen, die berufsmäßig das Gebet leiten. Dazu sagte der Verheißene Messias al-Islam, diejenigen, die als Beruf Namaz verrichten, hinter ihnen zu beten, ist es nicht erlaubt. Und wenn sie diesen Job nicht hätten, würden sie das Gebet nicht verrichten. Man sollte mit guter Absicht Geld verdienen. Dann sagt der Verheißene Messias al-Islam, diejenigen, die ihn als Kafir ansehen, ob man hinter ihnen beten darf, das ist absolut verboten. Diejenigen, die ihn als Kafir bezeichnen, hinter ihnen zu beten, ist es nicht erlaubt. Und der Verheißene Messias sagt, es ist nicht erlaubt, dass irgendjemand aus meiner Jamaat hinter ihnen betet. Kann ein Lebendiger hinter einem Toten beten? Nein. Ihr sollt wissen, dass genauso wie Gott mir gesagt hat, ist es für euch nicht erlaubt, hinter einem Menschen, der mich als Kafir bezeichnet, zu beten, sondern ihr sollt einen Imam unter euch auswählen. Und das steht auch im Hadith, im Bukhari, Imamukum Minkum, ein Imam unter euch. Hinter den Fremden zu beten, warum dies nicht erlaubt ist, dazu sagte der Verheißene Messias al-Islam. Jemand stellte die Frage, dass diejenigen, die ihnen nicht gehorchen und nicht ihre Anhänger sind, sie haben uns nicht erlaubt, hinter ihnen zu beten. Weshalb? Der Verheißene Messias al-Islam sagte, diejenigen, die voreilig waren und Argwohn zeigten und diese Jamaat geleugnet haben und diese Zeichen nicht sehen und den Problemen des Islams sich nicht darum kümmern. Allah sagt im Heiligen Koran dazu, dass Allah nur das Gebet der Gottesfürchtigen annimmt. Deswegen sollt ihr nicht hinter einem Menschen beten, dessen Gebet gar nicht akzeptiert werden kann. Zwei Menschen machten das Bett und einer fragte, ob man das Gebet hinter einem Nicht-Ahmadi verrichten kann. Der Verheißene Messias al-Islam sagt, diejenigen, die sie bezeichnen uns als Kafir und weil wir keine Kafir sind, sind sie selbst ein Kafir, weil ein Muslim einen anderen Kafir nennt, dann wird er selbst zum Kafir. Und es gibt Menschen, die nichts sagen, die uns gar nicht als Kafir bezeichnen, die ruhig sind, aber sie gehören genau zu diesen Menschen. Hinter ihnen zu beten ist auch nicht erlaubt, weil sie in ihrem Herzen einen anderen Glauben haben und uns nicht folgen. Sie sagen zwar nichts gegen uns, aber in ihrem Herzen haben sie eine Gegnerschaft, weil sie uns nicht gehorchen. Deswegen ist es nicht erlaubt, hinter ihnen zu beten. Dieses Thema wurde diskutiert und der Verheißene Messias sagte, ihr sollt geduldig sein und nicht hinter denen beten, die uns nicht folgen. Das ist besser und das ist frommer und rechtschaffener und darin liegt euer Sieg. Und das ist auch das Mittel zum Fortschritt dieser Jamaat. Schaut, es gibt in der Welt Menschen, die ihre Feinde mit ihren Feinden nicht mal sprechen. Und ihr sollt nur für Gott leben. Gott hat einen besonderen Blick auf euch und er wird diesen Blick abwenden, wenn ihr dies nicht tut, wenn ihr hinter ihnen betet. Möge Allah uns die Kraft geben, in der Tat aufrichtige Mitglieder dieser Jamaat zu sein, die der verheißene Messias von uns gewünscht hat. Ich möchte auch um Gebet aufrufen für die Menschen Ahmadis in Algerien. Das ist eine neue Jamaat. Die meisten sind Daumo bei ihnen und haben einen sehr festen Glauben. Heutzutage gibt es eine große Härte von der Regierung und gegen die Ahmadis werden Vorwürfe gemacht. Viele wurden ins Gefängnis geschickt. Der Vorwurf lautet, dass diese Menschen genauso wären wie der IS, Nausubilla, Gott bewahre. Obwohl, wenn es in irgendeinem Land friedlebende Menschen gibt, die dem Gesetz folgen, dann sind es die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Aber weil sie diese Vorwürfe machen wollen, werden wir verbunden mit diesen Menschen. Und die Polizei ist in einige Häuser eingedrungen, hat Frauen die Parda abgelegt und einer hat gesagt, ihr sollt das Kopftuch ablegen und einer kam und sagte dies und sie sagte, das werde ich nicht tun, tötet mich, wenn ihr wollt. Die Richter sind ungerecht und sind in ihrer Ungerechtigkeit extrem weit gegangen. Ein Muslim-Richter sagte, wenn du sagst, dass du kein Ahmadi bist, wenn du sagst, du bist kein Ahmadi, dann werde ich dich freilassen. Und er sagte, nein, ich werde niemals meinen Glauben ablegen, denn das ist der wahre Islam, den ich kennengelernt habe. Und der Richter sagte, okay, wenn du das sagst, dann werde ich dich ein Leben lang hinter Gittern führen und du wirst dort sterben. Und er sagte, sie können tun, was sie wollen. Das ist zurzeit die Situation dort. Möge Allah dort für die Ahmadis einen Ausweg schaffen und ihnen Standhaftigkeit geben. Und diese Gegner des Islams und der Ahmadiyyat, das, was sie tun, möge Allah das Übel auf sie zurückführen. Und möge Allah jeden Ahmadi vor diesen ungerechten Tyrannen beschützen. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر